Tierisch gut. Der Podcast für alle, die Tiere lieben. Von den Machern von Hundewelt, Breeder Special, Our Cats und dem Online-Portal goodforpets.de. Diesmal am Telefon Mentrailer Manfred Burdig. Der Podcast wird unterstützt von Thomas. Staubsaugen erfrischend anders.
Tierisch gut. Ich bin Irene Teubner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingspodcast rund um die Tiere. Heute begrüße ich den Manfred Burdig. Manfred, du bist Begründer der Arbeitsgemeinschaft Mentrailing, Rettungshundestaffel und Therapiehundezentrum, die K9units.de und Ausbildungsbeauftragter für Personensuchhunde. Manfred, erzähl uns ein bisschen was von dir.
Ja, erst von mir ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut.
Das ist schon mal beruhigend.
Ich bin durch Zufall tatsächlich auf den Hund gekommen. Es war nichts war geplant von all dem, was wir eigentlich tun und machen. In meinem Hauptberuf habe ich einen ganz anständigen Beruf gelernt, habe schon immer Krankenpflege gelernt, war lange auf einer Intensivstation tätig und bin jetzt aber seit vielen Jahren im Krankenhaussozialdienst. Also das ist mein Hauptberuf. Alles andere, was mit Hund zu tun hat und Verein zu tun hat, das ist tatsächlich Hobby. Und das ist irgendwann entstanden, tatsächlich mit einem befreundeten Ehepaar. Also meine Lebensgefährtin, ich ein befreundetes Ehepaar. Wir hatten beides Hunde. Ich hatte so einen Abgabehund, der so ein Ballchunky war, und wir haben irgendwas gebraucht, den Hund so vernünftig zu beschäftigen, und sind dann auf das Thema, über Umwegen auf das Thema Mantrailing gekommen. Und dann haben sich immer mehr Leute dazugesellt, die das auch spannend fanden, und dann haben wir irgendwie einen Verein gegründet, deswegen dieser sperrige Name Arbeitsgemeinschaft Mantrailing. Also kein vernünftiger Mensch würde einen Verein Arbeitsgemeinschaft Mantrailing, Rettungshundestaffel und Therapiehundezentrum nennen, das ist ein Zungenbrecher, aber das ist historisch so gewachsen. Und ja, also das erstmal zum Verein, aber ich denke, da können wir später vielleicht noch mehr erzählen. Ich selber, mein erster Hund war ein Dackel, da war ich 12, den hat mein Vater aus dem Wirtshaus mitgebracht. Das war so eine Straßenkreuzung im Dorf, war das damals üblich, für ein Maß Bier, so der Hund verdickert worden. Würde man heute Gott sei Dank nicht mehr machen, aber zu meiner Jugendzeit war das so. Mhm. Und dann später kam tatsächlich ein Hund aus dem Tierheim dazu, als Welpe. Das war ein großes Glück. Und den mein Bruder mitgebracht hatte. Ich wollte eigentlich nie einen Hund, aber komischerweise ist der Hund immer mir hinterher gelaufen. Und ich bin von Grund auf eher ein neugieriger Mensch und habe dann in diesen Hund, also ein Mischlinghund, keine Ahnung, was drin war. Wenn mich jemand gefragt hat, sage ich immer, es ist ein sibirischer Zwergwolfshund, weil so genau stelle ich mir einen sibirischen Zwergwolfshund vor. Und alle haben gesagt, oh, das war eine ganz tolle Rasse, habe ich noch nie gehört, aber es war ein Mischlingshund. Und wie gesagt, der ist mir immer hinterhergelaufen, ohne dass ich jetzt irgendwie was gemacht habe. Und einfach, ich war einfach da und war für den Hund da. Und da hat sich eine ganz wunderbare Beziehung eigentlich entwickelt. Und da ich von Haus aus ein neugieriger Mensch bin, habe ich mich dann mit dem Wesen Hund halt weiter befasst. Und es geht klassisch damit an, dass man vielleicht mal sich eine Fachzeitschrift kauft, wie die Hundewelt zum Beispiel, oder mal ein Fachbuch kauft. Und dann steigt man immer weiter in die Materie ein und die Leute war geweckt. Und auch dann, wie verhält sich ein Hund und warum verhält sich ein Hund, in welchen Situationen, wie. Und ich fand es unwahrscheinlich spannend. Und habe dann tatsächlich eine Hundetrainerausbildung gemacht beim Schulungszentrum für Tierverhaltenstherapie in Wien, mit dem ich heute noch vielen, vielen Jahrzehnten noch freundschaftlich verbunden bin, in der Tat. Und das war der Grundstock eigentlich für die Trainergeschichte hinterher da, ne? Also im Verein.
Ja.
Ja, so ist es entstanden, schlicht und ergreifend. Und dann kam noch der erste Hund, der zweite Hund, der dritte Hund. Ich habe eine Lebensgefährtin kennengelernt, die hat auch einen Hund gehabt. Gott sei Dank haben sich unsere Hunde vertragen, sonst wäre das mit uns nichts geworden.
Ja.
Und dann gibt eine das andere. So ist
ja, natürlich. Die Welt. Aber Fachbuch war jetzt schon mal, oder Fachzeitschrift schon mal ein gutes Stichwort. Du hast ein Buch geschrieben, das einzige Buch, das man über Mantrailing lesen muss. Klär uns doch mal auf, was ist jetzt Mantrailing überhaupt? Weil ich glaube, es gibt da einige Unterschiede. Es gibt dann auch noch Fährtenhunde, Suchhunde aller verschiedenster Art. Was hat dich jetzt bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Also erstens natürlich bin ich da sehr nah dran am Thema. Als wir mit dem Mantrailing begonnen haben, war das in Deutschland noch weitgehend unbekannt. Es gab ein paar Exoten, die das gemacht haben, die Ursula Maaßen zum Beispiel unten am Bodensee, die hat es gemacht. Es gab eine Kollegin in Kassel. Und aber es war sehr wenig, sehr über die Szene war sehr überschaubar. Und auch das war so ein Beweggrund, dass wir uns mit dem Thema befassen, Mantrailing. Ja, es kannte niemand. Jeder hat gesagt, das kann doch nie funktionieren. Ein Hund kann nie irgendeinem Geruch folgen. Genau. Und immer dann, wenn jemand sagt, das geht nicht, das ist Gogolores, ist natürlich hier der Trieb geweckt.
Grundsätzlich, das hatte ich angespornt.
Natürlich. Grundsätzlich, Mantrailing als Definition ist die Suche mit einem Gebrauchshund nach einer individuellen Spur eines Menschen, nach dem Individualbuch eines Menschen. Das ist Mantrailing. Das heißt, ich brauche es ich will dich unterbrechen, Entschuldigung.
Nein, alles gut.
Ich dachte, du wolltest zwischenfragen. Genau. Also, das ist eine einfache Definition. Ja, der Hund sucht den Individualgeruch des Menschen. Das ist Mantrailing. Und Gebrauchshund klingt ein bisschen komisch, ja, so als Werkzeug. Ja, das klingt auch ein bisschen unromantisch vielleicht, aber tatsächlich ist der Hund hier das Werkzeug, das ich als Mensch benutze, weil vor allem, was der Mensch nicht gut kann, benutzte Werkzeuge. Ja, niemand schlägt mit der Faust einen Nagel in die Wand, sondern benutzt man Hammer. Und ja. Der Mensch kann halt nicht so gut riechen wie ein Hund. Ja, er hat halt wesentlich weniger Geruchsrezeptoren, Riechzellen in der Nase wie der Hund. Und von daher nutzt natürlich der Mensch die Fähigkeiten des Hundes, um zum Ziel zu kommen.
Ja, nur im Grunde genommen ist die Arbeit an sich ja, wenn er sucht, wirklich keine romantische Geschichte.
Es kommt jetzt darauf an, ja. Also wir machen ja Mantrailing sowohl für den Hobbybereich, also die klassischen Fun-Trailer, als auch natürlich im Bereich der Rettungshundearbeit. Ja, und natürlich ist im Bereich der Rettungshundearbeit insbesondere da immer ein ernster Hintergrund natürlich gegeben. Für den Hund macht es aber keinen Unterschied. Ja. Für den Hund ist es primär ein Spiel. Ja. Der freut sich drauf, beziehungsweise das Spiel, es ist eine Sequenz aus dem Jagdverhalten, die man zum Trailen nutzt. Ja. Und letztendlich ist es für den Hund ein Spiel. Ja. Er freut sich einmal seine Fähigkeit nachzugehen, eine Spur zu verfolgen. Diese Fähigkeit hat ihm die Natur mitgegeben, sonst würde er in der Natur verhungern, wenn er ein Beutetier nicht folgen könnte. Also wir nutzen hier die Fähigkeiten, die der Hund mitbringt. Er hat Freude dabei. Da werden auch Glückshormone ausgestoßen, wenn der Hund eine Spur verfolgt. Und am Ende findet er, also die Erfolgsquote ist viel höher, wie wenn er jetzt ein Reh sucht. Und es gibt eine ganz tolle Belohnung, ja, und zwar mit den Menschen zusammen. Ja, da wird jeder Sucherfolg gefeiert. Und deswegen ist es für den Hund immer ein Spiel, das ihm unwahrscheinlich viel Spaß bereitet, auch wenn der Hintergrund ernst ist. Der Hund weiß nicht, ob ich jetzt nur das Nachbarskind suche, ja, weil sich das Nachbarskind immer gern versteckt und Freude dabei hat, oder ob ich jetzt tatsächlich einen Menschen suche, der in suizidaler Absicht sich irgendwo am Baum erhängt hat. Das macht für den Hund erstmal keinen Unterschied. Ja, der Suchwille und die Suchfreude ist bei beiden Szenarien für den Hund gleich.
Kann man denn eigentlich mit jedem Hund trailen oder gibt es da besondere Voraussetzungen?
Also grundsätzlich kann man mit jedem Hund trailen, in der Tat. Es gibt natürlich Einschränkungen. Ja? Also für die Rettungshundearbeit arbeite ich tatsächlich gerne immer mit mittelgroßen Hunden, vielleicht Jagdhunden. Das funktioniert ganz gut, weil die natürlich das relativ schnell drauf haben. Wenn ich jetzt sehr kleine Hunde habe oder sehr kurznasige Hunde, also französische Bulldoggen und zum Beispiel, ja, die natürlich durch die Zucht schon eingeschränkt sind, ordentlich atmen zu können. Ja, grundsätzlich kann ich mit denen trailen, richtig, ja, aber ich kann das nicht machen bei hochsommerlichen Temperaturen und ich kann den Trail auch nicht über Kilometer machen, aber auch so ein Hund kann einen Trail machen von 100, 200, 300 Meter, wenn die Wetterverhältnisse ringsherum passen und ich den Hund nicht überanstrenge. Dann funktioniert es. Hauptsache, der Hund hat Spaß dabei. Wir haben einmal, vergesse ich auch nicht, einen Yorkshire Terrier dabei gehabt. Der ist jetzt mittlerweile auch schon alt und verstorben. Und der Yorkshire Terrier hat richtig gut getrailt. Das hat er richtig gut gemacht. Aber wenn der euch getrailt hat und es war so eine große Löwenzahnstaude vor ihm, ja, wo ein anderer Hund einfach drüber läuft, dann hat er gedacht, oh, da ist eine Riesenstaude Löwenzahn. Wie komme ich jetzt da drüber? Ja. Oh, und dann musste er sich dann einfach den Weg außen rum suchen. Und Von daher, na, man kann mit jedem Hund drehen, aber man erlebt auch manchmal Situationen, die man als Mensch vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber für einen Hund vielleicht ein Hindernis ist. Aber auch okay. Da muss ich sagen, wenn der Hund, dieser Yorkshire Terrier, dieses Problem löst, ja, also immer dann, wenn man ein Problem löst, das gilt ja auch für Menschen, ja, wenn ich ein Problem, ein Rätsel löse und ich bin hinterher erfolgreich, dann stärkt es mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbewusstsein und ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Und hinterher kommt sowieso das ganz tolle Lob mit den Menschen zusammen, dass man es geschafft hat. Und das ist ja das Höchste.
Ja. Ja, und die Voraussetzung beim Menschen für solche Trails, gibt es da was? Muss man da was
machen? Also wenn man Menschen sucht, also jetzt im Rettungshundebereich, wie gesagt, da ist es idealerweise, wenn ich einen mittelgroßen Hund habe, ganz einfach, weil sie natürlich auch die Kondition haben, um mal einen längeren Trail zu laufen. Mhm. Wenn die als Jagdhund natürlich geeignet sind, dann fällt es den Hunden leichter, die Spur zu verfolgen, weil ja durch die Zuchtauslese vorher oder die Auslese vorher, da die Natur den Hunden schon viel mitgegeben hat. Also deswegen, sie sind auch relativ wendig, sie sind robust und der macht auch immer ein Hindernis nichts aus, wenn die nur über den Bauchschwamm drüber müssen. Und das ist dann für mittelgroße bis größere Hunde kein Problem. Wenn die Hunde sehr groß sind, also Doggen zum Beispiel, ja, deutsche Doggen, ja, dann hat man wieder das Problem, tatsächlich, die erschöpfen sich dann wieder relativ schnell. Und die würde ich jetzt im Rettungshundebereich nicht unbedingt einsetzen, aber als Spaßtrailer ist es auch wunderbar geeignet. Ja. Mhm. Also letztendlich muss man sich den Hund immer anschauen. Ja. Man muss sich den Hund immer anschauen und wir haben immer zwei Typen von Hunde. Also eigentlich ist, ich bin kein Rassist. Ja. Die Hunderasse ist mir egal, ob das ein Mischling ist, ob das ein hochprämierter Hund ist vom dollsten Züchter der Welt. Ja, ob der aus dem Tierschutz kommt oder aus einer Hobbyzucht, das ist eigentlich egal. Ja, es muss immer dieses Mensch-Hund-Team zusammenpassen. Der Mensch darf nicht so viel Druck auf den Hund ausüben. Es muss beiden Spaß machen. Der Hund muss gut motivierbar sein für die Suche. Und dann wird es ein Selbstläufer. Und letztendlich darauf kommt es an.
Ja, was ist denn jetzt, wenn ich sage, okay, das hört sich interessant für mich an, möchte ich mit meinem Hund machen, weil ich eben zum Beispiel, wie du sagst, so einen Balljunkie habe oder der sich sonst irgendwie so verhält, dass er sagt, okay, ich möchte gern was machen, mir ist langweilig. Was wären denn die Trainingsgrundlagen für das Mantrailing? Das ist natürlich sicherlich variierbar. Gibt's da Rituale für den Hund? Wie fange ich sowas am besten an?
Also erstmal braucht man ein bisschen Zeit, die muss man sich nehmen, aber das ist beim Hundetraining immer so. Man muss auch ein bisschen mobil sein, weil auch die Trainingsorte, also zumindest bei uns ist es so, regelmäßig wechseln. Ja. Die Hunde haben die Eigenschaft, wenn ich immer im gleichen Gebiet traile, dann merken die sich die alten Verstecke auch über einen längeren Zeitraum und da ein Hund, wie der Mensch, ein Energiesportmodell ist, ja, bevor du die Nase einsetzt, das sehr anstrengend ist für ihn. Sucht er erstmal die alten Verstecke aus und er trailt eigentlich nicht. Deswegen ist immer wichtig, dass man immer die Location ändert. Dann bleibt es auch für den Hund spannend, es bleibt für den Menschen spannend. Nebenbei lernt man auch viele Gegenden kennen, die man sonst nicht käme. Also das ist die Voraussetzung für den Menschen. Man muss auch ein bisschen fit sein. Ja, man muss ja dem Hund hinterherlaufen können. Also ein bisschen Fitness bei Menschen und ein bisschen Mobilität bei Menschen. Und dann ist das erstmal, was man für den Menschen braucht. Nee, erstmal nicht. Mhm. Und der Hund, wie gesagt, muss gesund sein, körperlich dazu in der Lage sein. Ja, so, das ist das eine. So, wie beginnt man's? Ja, also es gibt immer verschiedene Wege. Ja, und Trailen lebt letztendlich von den Erfahrungen. Und ich lehne es immer grundsätzlich ab, ja, dass man irgend so ein System hat und das stülpt man jetzt über dieses Mensch-Hund drüber, die Mensch-Hunde-Team drüber. Das lehne ich grundsätzlich ab, weil jeder Mensch und jeder Hund ist individuell und die beiden zusammen sind nochmal speziell. Das heißt, man muss erstmal gucken, wie dick der Mensch, wie dick der Hund. Habe ich einen Hund, der von Haus aus schon gerne eine Spur verfolgt? Oder habe ich eher so diesen phlegmatischen Hund, so diese Hunde, die man zum Jagen tragen muss, ne? Den wir erstmal sagen müssen, hey, ich hätte ein tolles Hobby für dich, das könnte dir Spaß machen, hast du nicht mal Lust, das auszuprobieren, ja? Okay. Und je nachdem sind die Trainingsansätze unterschiedlich, ja? Jetzt nehme ich mal den phlegmatischen Hund. Ja, das sind die, wo man am Anfang denkt, ah, der begreift es nie, der lernt es nie, ja. Was natürlich nicht stimmt, jeder Hund lernt es. Aber die phlegmatischen Hunde, die brauchen am Anfang eher eine hohe Motivation. Ja, die müssen erstmal sagen, warum soll ich jetzt den Menschen hinterherrennen? Was bringt mir denn das? Ja,
klar.
Das heißt, die muss ich erstmal motivieren. Wenn ich aber so einen eher phlegmatischen Hund ja, dazu bewegt habe, dass ihm Trailen Spaß macht, dann sind es die Hunde, die später sehr akkurat trailen. Ja? Nicht die schnellsten sind beim Trailen, mhm. aber die Spur sehr akkurat verfolgen, sehr zuverlässig verfolgen und immer zum Ziel kommen. Im Gegenzug habe ich so die, die mir noch vorne preschen und sagen, hi, hier bin ich, was kostet die Welt, was machen wir jetzt und wie geht's weiter? Ja, die muss ich am Anfang tatsächlich ein bisschen ausbremsen, ja, ein bisschen erstmal zur Ruhe kommen lassen. Und dann muss man mit ein bisschen ruhiger arbeiten, viel ruhiger arbeiten, weil die Hunde neigen nämlich dann, ja, die Kabine ist relativ schnell, denen macht es Spaß, eine Spur zu verfolgen, aber die neigen dann zur Oberflächlichkeit. Das heißt, die überlaufen dann gerne auch eine Abzweigung, verzetteln sich dann, da muss man wieder mühsam zurück zum letzten Punkt, wo man sich sicher war. Und deswegen muss man immer diese Typen einfach erstmal schauen, was habe ich für einen Typen Hund vor mir, ja, ist der Mensch auch in der Lage, alle Ratschläge umzusetzen, kognitiv und so. Und dann kann das Training beginnen. Also erstmal ist es so die Analyse, ja, was habe ich denn an biologischem Material zur Verfügung? Ja, ich drücke es jetzt mal ganz unromantisch aus. Und das Thema biologisches Material gilt tatsächlich für Mensch und Hund. Also was habe ich für biologisches Material und wie arbeite ich dann mit dem Hund? Grundsätzlich, wir haben es mal jetzt AIS-Prinzip genannt. Attention, Interest, Satisfaction. Ja. Ja, also so haben wir das jetzt mal genannt. So ist im Buch auch beschrieben. Das heißt, Attention, ich brauche erstmal die Aufmerksamkeit des Hundes. Ja, wenn der Hund nicht bei mir ist, ja, wenn der nicht erstmal nur zur Ruhe kommt, sondern da ist noch ein Vogel im Baum, da vorne habe ich noch eine Katze gesehen und da hinten den Jogger müsste ich auch schnell noch verjagen. Ja, dann ist der Hund nicht bei mir. Der muss sich erstmal auf mich konzentrieren. Ich muss den Hund erstmal bei mir haben. Ne? Dann kann man am Anfang machen, einfach Konzentrationsübungen, Sitz und Schau zum Beispiel. Das ist die einfachste Konzentrationsübung, die es gibt. Und dann handhaben wir es so, dass sich dann die Versteckperson mit dem Hund ein bisschen anfreundet. Ja, also warum soll der Hund am Anfang einer fremden Person hinterherlaufen? Ja, vielleicht haben wir den Hund auch so trainiert, dass er eher zu fremden Menschen erstmal sich neutral verhält, ja, weil es ist ja nicht immer erwünscht, wenn ich jetzt spazieren laufe, dass mein Hund freudig auf jeden Menschen zuläuft. Ne? Wie man es von den Labbis zum Beispiel kennt, für die jeder Mensch ja lustig ist. Um nur eine Hunde
das kann ich bestätigen, ja.
Und das heißt, im Alltag ist es oft immer so, dass man vielleicht gar nicht so will, dass der Hund jetzt grundsätzlich auf jeden Menschen gleich zurennt und sich über jeden Menschen freut. Das heißt, hier gilt es erstmal, dass sich das Opfer, die Versteckperson mit dem Hund ein bisschen anfreundet. Je nach Hundetyp kann das sehr, sehr sanft passieren, sehr zart passieren, dass man nur mal streichelt, mit dem Hund kurz so ruhig redet. Ja, und wenn ich jetzt einen Phlegmatiker habe, dann so, ey, was bist denn du für ein toller Hund? Oh Mensch, du bist aber ein schöner und komm mit und wir machen ein tolles Spiel. Den muss ich ein bisschen hochpushen vielleicht, ne, damit er aus seinem Phlegma rauskommt. Das meine ich mit individueller Ansprache auch.
Ja.
So, und dann bewegt sich die Versteckperson einfach mal weg, ja, vom Hund weg. Und versteckt sich dann. Ja, also die ersten Meter ist die Versteckperson noch auf Sicht und dann versteckt sie sich irgendwo und dann beginnt immer das Startritual. Und das Startritual ist unwahrscheinlich wichtig, weil das zeigt dem Hund dann, dass der Hund jetzt nicht mehr im Freizeitmodus ist, sondern dass er im Arbeitsmodus ist. Mhm. Startritual heißt bei uns, der Hund wird dann ins Suchgeschirr genommen, er wird angeleint, er bekommt den Geruchsartikel präsentiert mit dem Signalwort fürs Anriechen. Dann wird der Geruchsartikel weggepackt und dann kommt das Startsignal, damit er die Suche beginnen soll. Am Anfang ist es so, dass er natürlich erst einmal der Versteckperson folgt, weil er weiß, ich habe ja gesehen, der ist in die Richtung gelaufen. Ja? Also er wird erstmal nicht die Nase einsetzen, sondern er wird den Menschen erstmal verfolgen, weil er gesehen hat, wohin gelaufen ist. Das ist auch erstmal ganz normal. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Hund ist ein Energiesparmodell. Der wendet immer die Methode an, wo er am wenigsten Energie verbraucht. Und dann irgendwann merkt er aber, jetzt ist er nicht mehr da, weil dann ist er aus dem Blickfeld weg. Ne? Und dann ist aber die Motivation trotzdem so, er möchte zu den Menschen hin, weil er gelernt hat, bei den Menschen passiert was ganz Tolles, passiert was Positives. Also ist er dann letztendlich gezwungen, an dieser Stelle die Nase einzusetzen. Ja? Er kann nicht mehr sehen, ja? Er hört ihn nicht, also bleibt ihm nur als weiteres Sinnesorgan die Nase übrig und die muss er einsetzen. Okay. So, das heißt, er wird an der Stelle dann die Spur aufnehmen. Das kann man als Mensch dann kurz bestätigen. Nur verbal, fein, prima gemacht, als auch ohne den Hund hochzupuschen. Ja, und dann folgt man seinem Hund. Und es ist dann wichtig an der Stelle, dass sich die ersten Erfolgserlebnisse relativ schnell einstellen. Weil je schneller sich die Erfolgserlebnisse einstellen, umso schneller lernt der Hund. Und wenn der Hund dann gefunden hat, dann gibt es natürlich Ostern, Weihnachten zusammen. Dann gibt es ein tolles Lob. Ja, am Anfang handhaben wir so, dass die Versteckperson noch belobt. Futterbelohnung eignet sich ganz gut. Das geht aber auch Spiel ganz gut. Also es kommt immer drauf an, auch hier, was habe ich für einen Hund? Habe ich einen verfressenen Hund? Dann nehme ich Futter. Habe ich einen Hund, der ein bisschen so ein Futtermägler ist, aber ganz gerne auf Spiel abfährt, vielleicht auch ein Zerrspiel abfährt, dann nehme ich ihn, dann benutze ich ein Spiel für euch. Und wichtig ist die Belohnung, dass die in dem Moment des Findens dann auch passiert. Wenn der Hund das Spiel begriffen hat, ja, das geht relativ schnell. Das hat er noch 5 bis 10 Trails, ja, hat er das in der Regel verstanden.
Ja.
Dann handhaben wir so, dass nicht mehr die Versteckperson belohnt, sondern dass dann das Belohnungsritual auf den Hundehalter übergeht. Also am Anfang dient es wirklich nur der Motivation, dass der Hund der Versteckperson hinterherläuft. Wenn er es dann verstanden hat, ja, wenn ich die Versteckperson habe, passiert was Tolles, dann belohnt grundsätzlich der Hundeführer. Und auch das kann entweder mit Leckerli oder mit Spiel sein.
Ja.
Und das hat dann den Effekt, dass ja hier was Gemeinsames passiert. Ja, am Anfang ist der Mensch hinten dran an der Leine nur Beiwerk. Ja, weil die Versteckperson belohnt. Wenn aber dann später der Hundehalter belohnt, dann merkt der Hund, oh, ich gehe mit meinen Menschen gemeinsam eine Spur verfolgen und wir haben gemeinsam Erfolg. Und wenn wir gemeinsam Erfolg haben, dann ist mein Mensch total happy, ja, und diese Freude überträgt er auf mich und wir sind gemeinsam glücklich.
Ja.
Und das stärkt die Bindung zwischen Mensch und Hund unwahrscheinlich.
Ich wollte es gerade sagen, da entsteht doch garantiert eine richtig feste Bindung über dieses Trailen hinaus.
Ja, also da entsteht tatsächlich ein Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Hund, das man vorher nicht gekannt hat, ja, und das man vorher so nicht wahrgenommen hat. Und ich sage auch gerne den Grund dazu. Mhm. Im Alltag möchte ich immer, dass sich mein Hund an mich orientiert. Ja, dann bin ich die Sonne.
Ja. Ja.
Im Idealfall.
Schönes Bild.
Und der Hund dreht sich so wie der Planet um die Sonne und freut sich die Wärme in den Strahlen. Na ja, jetzt haben wir pathetisch Schnee. Also im Alltag möchte ich ja gerne, dass sich mein Hund an mich orientiert, dass ich der Mittelpunkt im Leben meines Hundes bin. So, das möchte ich im Alltag. Und beim Trailen ist es genau umgekehrt. Ja, da gibt der Hund die Richtung vor und ich muss mich an meinem Hund orientieren. Ich habe hier einen Paradigmenwechsel. Plötzlich gibt der Hund die Richtung vor. Ja, und im Alltag vertraut mir mein Hund, dass ich die Entscheidungen treffe. Beim Trailen ist es genau umgekehrt. Der Hund trifft die Entscheidung. Der Hund sagt mir, es geht links, es geht rechts, es geht geradeaus über die Kreuzung. Ja, es geht hier links ins Gebüsch oder nein, ich muss trotzdem noch so wieder zurück, weil ich hier vielleicht einen Backtrack oder sonst was habe. Der Hund trifft die Entscheidungen und ich muss meinem Hund vertrauen. So, und eine Beziehung, eine Bindung besteht dann richtig fest, wenn es ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis ist. Ja, im Alltag habe ich nur ein einseitiges Vertrauensverhältnis. Der Hund vertraut mir, deswegen orientiert er sich an mich. Ja, beim Main-Trail habe ich ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich trail, vertraue ich meinem Hund.
Ja.
Und sonst niemanden. Und im Alltag ist es wieder umgekehrt. Ja, das heißt, ich habe hier wirklich was Bilaterales, ein bilaterales Vertrauensverhältnis. Und das macht dann auch dieses Main-Trailing als Hundesport. Das muss nicht im Rettungshundebereich sein, aber als Hundesport, wo Main-Trailing zu Recht eine Stellung erarbeitet hat, auch tatsächlich so wertvoll für diese Teambildung zwischen Mensch und Hund. Die hat mir keine anderen Sparte. Ne? Wenn ich jetzt Flächensuche mache zum Beispiel, ja, dann schicke ich meinen Hund alleine in die Fläche, ja, und er sucht alleine. Ja, und irgendwann zeigt ihm an, hat was gefunden. Ja, und dann kommt er wieder zurück als Rückverweiser oder als Tabeller, dann folge ich halt hin und dann bin ich irgendwann da und dann gibt es auch eine Belohnung. Aber es ist nicht diese ähnliche Beziehung beim Trailen, wo ich auch über eine Leine verbunden bin. Und diese Leine ist jetzt nicht, weil mir der Hund ausreißen würde. Das ist Krampf. Ja. Diese Leine beim Trailen ist ein Kommunikationsmittel. Ich merke allein durch die Leinenspannung, ist der Hund noch auf dem Trail, ist er sich unsicher. Ich kann durch die Leine den Hund hinterfragen, indem ich kurz stehen bleibe, indem ich den Hund kurz stoppe. Und die Leine beim Trailen ist ein Kommunikationsmittel, ist kein Korrekturmittel, ist auch kein Sicherungsmittel für den Hund, es ist wirklich ein Kommunikationsmittel. Und auch diese Art der Kommunikation habe ich nur beim Trailen. Wir machen das manchmal im Herbst oder im Winter, wenn es stockdunkel ist, ja, und so Neumond ist und Und dann drehen wir gerne mal bei stockdunkler Nacht. Dann hat der Hund auch kein Leuchte dran und es gibt keine Lampe oder sonst was. Und so dass man wirklich nicht sieht. Und dass man sich tatsächlich nur über diese Leinenspannung auf den Hund verlassen muss, wo der Hund hinläuft und wo ich ihm folgen muss oder kann oder soll. Das ist unwahrscheinlich spannend. Das ist unwahrscheinlich spannend für die nonverbale Kommunikation, über eine Kommunikation, die ich nicht über Blickkontakt mache, die ich nicht über Sprache machen kann, die ich nur durch dieses Gefühl, diese Spannung an der Leine dann habe. Ne? Also nur rein taktile Kommunikation, und das ist auch eine ganz spannende Facette. Steht, glaube ich, nicht im Buch, aber macht
nee,
ja
aber ich hör ganz gebannt zu, weil ich denke, man kann da so viel draus lernen aus dieser Kommunikation, dass ich mir wünschen würde, man könnte das auch zwischen Mensch und Mensch wirklich gut machen. Weil so eine Kommunikation ist ja, fehlt ja oftmals.
Ja, natürlich. Natürlich, man kann von Hunden viel, viel lernen, ja. Also ja. Menschen können von Hunden viel lernen, ja. Also wir haben ja auch nebenbei, du hast es am Anfang erwähnt, auch das Therapiehundezentrum, ja, auch da kann man viel lernen, ja. Zum Beispiel die Empathiefähigkeit der Hunde, ja, sich in Stimmungen hineinzuversetzen. Ja, die fehlt manchen Menschen, wenn man sich so die Nachrichten jeden Tag anschaut, was in der Welt für Grausamkeiten passieren. Ja, sowas würde ein Hund nie machen. Man kann viel lernen von unseren Hunden, keine Frage.
Ja.
Und durch diese unterschiedliche Kommunikationswege auch, ja, kann man zum Beispiel auch, wir haben auch schon mit Hunden getrailt, die taub sind. Ja, die kann ich nicht steuern. Ja. Und trotzdem trailen die. Und ich kann trotzdem mit ihnen kommunizieren, halt über die Leinenspannung. Ja.
Wow.
Sicht- und Hörzeichen. Hörzeichen nützen beim Taubenhund nichts. Sichtzeichen wird er nicht wahrnehmen, wenn er auf dem Trail ist. Ja,
ja,
kann ich wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich mit beiden Händen die Leine halte, ja, kann ich auch keine Sichtzeichen geben. Und da sieht man auch der Exzellenz eigentlich, wie man mit dem Hund zum Beispiel über die Leine kommunizieren kann. Und zwar ohne Leinenruck und ohne aversiven Reize. Nur durch dieses Gefühl, das man hat. Ja, ich führe meine Leine, wenn ich die Drehleine in der Hand habe, dann habe ich die, also ich bin Rechtshänder, ich habe sie in der linken Hand, ich habe die zwischen Daumen und Zeigefinger, habe ich die Leine, ja. Mhm. Und da kann ich die nicht wirklich festhalten. In der anderen Hand habe ich die restliche Leine aufgewickelt, die ich nicht brauche zum Drehen. Aber nur durch Daumen und Zeigefinger, nur durch dieses Gefühl kann ich dann sagen, ist mein Hund auf dem Trail, ist auf der Suche, wie intensiv verfolgt er die Spur oder wird er langsam unsicher. Ja, also eine ganz spannende Facette.
Ja, wenn ich mich denn jetzt entscheide, okay, ich mache das mit dem Mantrailen, ist eine tolle Sache. Gibt es da auch Möglichkeiten oder was sind, andersrum gefragt, was sind denn so die häufigsten Fehler, die ich als Mensch in diesem Trailing beziehungsweise Training machen kann?
Ja, also der häufigste Fehler ist tatsächlich, dass man unbewusst beeinflusst. Das passiert vor allem dann, wenn man den Trail kennt. Der Hund, ich nehme ein Beispiel, ja, ich kenne den Trail als Hundehalter und ich bin an der Kreuzung und ich weiß, an der Kreuzung geht's links. Der Hund weiß es ja nicht, er soll der Geruchsspur folgen.
Ja.
Und ich schaue jetzt nach links, weil ich weiß, es geht nach links. Dann nimmt der Hund diesen Blick nach links wahr, ja. Und das sind diese unbewussten Signale, die sind dann einfach tödlich, ja, weil dann merkt der Hund letztendlich, wenn es tatsächlich richtig ist, wenn ich nach links blicke und der Hund geht nach links, ja ich muss mich dann trotzdem wieder nur an meinen Menschen orientieren, das sagt man trotzdem, wo es lang geht, ja. Weil es für mich halt, weil es für den Hund einfacher ist an der Stelle. Sind wir beim Energiesparmodell. Also diese unbewusste Beeinflussung, das ist tatsächlich der größte und häufigste Fehler. Zum Beispiel noch, wenn der Hund mal einen unbewussten Leinenruck kriegt, ja, weil sich die Leine irgendwo verheddert im Ast oder sonst was. Ja, das macht jetzt bei Hunden, die ein bisschen zu hochtriebig sind, denen macht das nichts aus. Aber wenn ich so ein Sensibelchen vorne dran habe, ja, und oder auch so ein Tierschutzhund, die vielleicht auch schon mal so mit Leinenruck auch mal negative Erfahrungen gemacht haben, dann kann das den Hund dann schon enorm verwirren. Das heißt, ich brauche als Mensch ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Ja, also wir drehen auch, also wir machen immer eine Mischung bei uns. Wir drehen mit bekannten Drills, wo der Hundeführer die Drills kennt. Ja, das machen wir, weil es auch dem Menschen ein bisschen Sicherheit gibt und der Mensch dann dadurch lernt, seinen Hund zu lesen. Ja, also lesen lernen, der Hund zeigt mir immer eine Körpersprache. Ja? Also wenn die Nase auf dem Boden ist und der Dreck schon ein bisschen älter ist, dann kann ich sagen, okay, jetzt verfolgt er plötzlich, jetzt verfolgt er menschliche Spur. Wenn der Hund aber plötzlich vielleicht ein bisschen unruhiger wird, fiebriger wird, ja, die Rute plötzlich nach oben geht, also die Rute sich verändert, ja, dann habe ich vielleicht möglicherweise ein Verhalten, dass der Hund umgeswitcht ist von der menschlichen Spur, die Verfolgung sind, auf eine Wildspur. So,
Okay.
dieses Verhalten kann ich dann gut unterscheiden, wenn ich den Trailverlauf kenne. Oder wenn ich eine Begleitperson habe, die mir diesen Hinweis gibt. Deswegen arbeiten wir auch immer tatsächlich auch ganz bewusst gerade am Anfang mit bekannten Trails, aber man muss wirklich beeinflusst darauf achten, dass keine unbewusste Beeinflussung des Hundeführers passiert.
Ja.
Später, wenn der Mensch den Hund dann lesen kann, ja, wenn er weiß, okay, wenn mein Hund hier und die Körpersprache von der zeigt, ja, dann kann ich mich darauf verlassen, dann kann ich das gut interpretieren, dann ist der Trail dann künftig nicht mehr bekannt. Dann habe ich eine Begleitperson, die den Trail kennt, das ist immer ganz wichtig, ja, und die kann mir dann an der einen oder anderen Stelle, wenn es notwendig ist, entweder eine Bestätigung geben, ja, auch der Mensch braucht Bestätigung zum Lernen oder sagen, du, pass auf, da hast du dich jetzt verzettelt, geh noch ein bisschen zurück und gib mir entsprechende Hilfestellungen und Tipps und Hinweise, wie ich dann meinen Hund wieder zurück auf den Trail führen kann, wenn er mal einen Abgang zum Beispiel überlaufen hat.
Ja, klar. Also
Und
im
das sind
Grunde
wir im
genommen, ja. Entschuldigung, im Grunde genommen nehme ich mich als Mensch total zurück und lasse den Hund
Ja.
einfach machen. Und da sind wir im Grunde genommen wieder bei dem Thema Vertrauen, und dass ich meinen Hund lesen lerne oder lerne, kennenlerne, auf Deutsch gesagt.
Genau, richtig. Genau. Es geht darum, dass ich meinen Hund lesen lerne, dass ich ihn besser kennenlerne. Ja, im Alltag weiß, wenn er mir die und die Körpersprache zeigt, dann will er mir damit das und das und das und das sagen. Das ist jetzt wieder von Hund zu Hund ganz unterschiedlich.
Ja,
Genau.
du schreibst in deinem Buch noch Spiel und Spaß mit ernstem Hintergrund, der
Ja.
Einsatztest. Was versteht man jetzt darunter, genau der Einsatztest?
Genau, also es ist ja klar, wenn ich jetzt tatsächlich in Einsatz gehe, dann ist da die Anspannung natürlich unwahrscheinlich hoch. Ja? Also Training ist Training. Ja, wenn ich da mal einen Drill nicht schaffe, ja, oder keinen Erfolg habe, da ist nicht so schlimm. Ja, passiert nichts. Ja? Dann
Ja.
mache ich halt hinten noch einen kurzen Drill, damit der Hund zum Schluss zum Erfolgserlebnis kommt. Auch beim Drill gilt ja hier, man muss immer mit einem positiven Ergebnis abschließen, mit einem positiven Training abschließen. Und im Einsatz ist es natürlich nicht so, ne? Da bin ich angespannt, ja. Allein auf die Einfahrt, also auf die Antwort hin, ja, da weiß ich nicht, ich kriege vielleicht nur von der Rettungsleitstelle den Hinweis, ja, ein vermisster Mensch, Auto am Waldrand gesichtet, Verdacht auf Suizid. So, das heißt, ich weiß nicht, ob ich den finde, ob er tot ist, wie er aussieht, wenn er tot ist, ne? Also, er hängt da im Baum, sieht nicht appetitlich aus, er hängt der Mensch im Baum. Oder einer, der vielleicht ertrunken ist, sieht nicht appetitlich aus, je nachdem, wie lange im Wasser lag.
Ja.
Und ich muss mich auf diese Situation einstellen. Man hat auch einen Erfolgsdruck, ja, weil man will ja finden. Ja, und man will natürlich am besten Leben finden. Ganz
Ja,
schlimm
natürlich.
ist Kinder, ja, wie Kinder vermisst sind. Ja, da ist der Druck nochmal viel, viel, viel höher. Ja. Und dann die Angst, auch einen Fehler zu machen, genau an der Stelle den Hund falsch zu interpretieren, obwohl der Hund vielleicht richtig ist. Das ist ein enormer Druck. Und das versuchen wir tatsächlich in einem Einsatztest nachzubilden, sodass unsere Teams alarmiert werden. Ja, also okay, natürlich wissen die jetzt ungefähr die Uhrzeit und den Tag, wann wir alarmieren, aber da kommt ganz normal die Alarmierung über Funk und dann kriegen
Ja.
die wie im echten Einsatz der und der Einsatz, da und da ist Treffpunkt. Und da müssen die analog eines Einsatzes ein Szenario nacharbeiten. Und die wissen nichts. Die haben nur die Informationen, die grundlegenden Informationen. Sie müssen sich die Geruchsprobe sichern. Sie müssen entscheiden, wo setze ich welchen Hund an? Wo beginne ich den Trail? Es geht darum, die Technik zu beherrschen, Funk zu beherrschen, GPS-Überwachung zu beherrschen. Dann am Ende natürlich, wenn man gefunden hat, entsprechende erste Hilfe zu leisten, sich dann um den Rettungsdienst oder Polizei zu kümmern, dass im Prinzip dann da die Suche dann aufgenommen wird oder im Prinzip die Rettungskette weiterverfolgt wird. Und das üben wir dann im Zuge einen Einsatztest.
Aber es ist
Und
ja im Grunde genommen
der
auch
ist
eine
neu.
große Be Ja, Entschuldigung.
Ja, der ist jedes Mal neu. Wir versuchen immer wieder die Szenarien neu zu machen und
Ja.
auch sehr realistisch darzustellen. Also das heißt, wir schauen ja immer, was wir suchen. Ja, wann denn in der Vergangenheit, jetzt nicht nur bei uns, sondern woanders, ne, als Rettungshund ist man in der Regel gut vernetzt und versuchen dann einfach mal Suchen nachzustellen, die dann auch möglichst realistisch sind. Ja, das kann immer ein Diabetiker sein, der dann ein dementer Mensch, der einfach abgegangen ist.
Ja.
Und wir machen das tatsächlich auch mit Einrichtungen zusammen. Ja, dass wir sagen, okay, wir haben hier ein Pflegeheim. Und in dem Pflegeheim haben wir tatsächlich auch mal Bewohner weggeschickt, ja, die haben dann da mitgespielt, logischerweise. Und wir haben dann so Bewegungsprofile eines dementen Menschen zum Beispiel nachgestellt. Also, ne, also je nachdem gibt es ja verschiedene Bewegungsprofile, die Menschen haben.
Ja.
Oder dass dann Menschen irgendwo in den Zug oder im Bus eingestiegen ist und der Trail plötzlich endet. Also wie sieht das dann aus, wenn die Spur aufhört und dann negativ plötzlich da ist? Wie geht man dann damit um? Wie interpretiert man das als Mensch? Das sind Sachen, die macht man im Einsatztest. Ja, und da gibt es nur eine wissende Person, das ist der den Einsatztest organisiert hat. Ja, und alle anderen müssen im Prinzip dann dieses Rätsel lösen, schlicht und ergreifend, und das unter realen Bedingungen.
Ja, aber ich sag mal, das alles kann auch ziemlich belastend für euch sein, kann ich mir vorstellen. Je nachdem, wie ihr die Personen findet, vorfindet oder wie auch immer, werdet ihr aufgefangen, je nachdem, was ihr vorfindet?
Ja, unwahrscheinlich wichtig. Also das ist natürlich unwahrscheinlich wichtig. Und also wir sind ja lange im Geschäft bei uns und wir haben alle Fehler schon selber gemacht. Die müssen andere nicht nachmachen. Wir haben, das kann ich vielleicht nur kurz erzählen, wir haben einen Einsatz gehabt, das war ein junger Mann Mitte 20, Suizid. Also ein junger Mensch, auch wieder, ne, schwierig, junge Menschen sind immer schwierig. Also Suizid, und der Hund hat gedrillt. Und der Mensch ist ertrunken, ja. Also der hat sich dann tatsächlich ertränkt in dem Badesee, Baggersee. Und die Hundeführerin, die da den Trail aufgenommen hat, ist der Spur gefolgt bis zu der Stelle, wo der Vermisste ins Wasser ist. So. Und ein paar Meter weiter drin hat dann die Wasserwacht oder die DLG dann die Wasserleiche geborgen. Ja, der war auch schon ein bisschen länger drin gelegen und ich habe es vorhin gesagt, so eine Wasserleiche ist nicht unbedingt ein appetitlicher Anblick. Und die Kollegen waren nicht darauf vorbereitet, auf das so ein Szenario passieren kann. Und die hat tatsächlich dann gesagt, ich gehe nicht mehr mit aufs Einsetzen, das schaffe ich nicht. Ja, die ist immer noch bei uns im Verein, immer noch ganz neuer Mitglied, aber sie hat dann tatsächlich gesagt, das Bild für mich kriege ich erstmal nicht aus dem Kopf und ich möchte nicht mehr so einen Einsatz haben. Das ist schlimm. Wir haben dann tatsächlich auch begonnen, eigene psychosoziale Notfallversorger auszubilden.
Ja.
Das war dann einfach notwendig. Die sind auch, da haben wir mittlerweile ein Team von 6 Stück. Die sind dann auch verfügbar. Die kann man mit alarmieren. Und wir haben das große Glück, wir haben bei unserem Verein auch Psychologinnen, die dann auch natürlich im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn es ganz schlimm ist, auch hier natürlich entsprechende Gespräche anbieten können.
Sehr gut.
Also diesen großen Vorteil haben wir, dass wir als Verein so eine Größe haben, wo wir sehr viel Aktive haben und sehr viele Qualifikationen dann unter unseren Aktiven haben, die wir dann auch natürlich nutzen können und auf die wir zurückgreifen können. Aber das ist sehr wichtig und natürlich setzt man sich nach einem sehr belasteten Einsatz, und das ist auch ganz wichtig, setzt man sich dann auch vielleicht ein, zwei, drei Tage später nochmal abends zusammen, vielleicht beim gemeinsamen Essen und Essen beruhigt immer und entspannt und bespricht es dann auch mal, ja, was hat belastet,
ja,
was ist gut gelaufen, auch was, wo gibt's Verbesserungspotenziale, was muss man das nächste Mal beim vergleichbaren Einsatz anders machen. Also diese Gespräche sind unwahrscheinlich wichtig, sonst funktioniert es nicht. Und dieses gegenseitige Auffangen, es ist auch für eine Gemeinschaft was unwahrscheinlich Wertvolles. Das
Absolut.
Passiert. Ich weiche jetzt ein bisschen vom Thema ab, ja, aber auch das ist zum Beispiel was bei uns gang und gäbe ist. Wir haben jetzt schon zweimal im Verein gehabt, dass ein Hund aus dem Verein krank war, ja, und zwar plötzlich, ne, einmal, ich glaube, war es eine Anaplasmose und einmal war es vollkommen unklar und sie haben eine Bluttransfusion gebraucht. Und es gibt einen Rundruf bei uns im Verein und hat schon, hatten wir ruckzuck 5, 6, 7 wenn Schule Dienste sagen, ich stelle meinen Hund zur Blutspende zur Verfügung.
Wow.
Und diese gegenseitige Unterstützung zieht sich bei uns in der Organisation eigentlich durch. Von ganz kleinen Geschichten, dass man mal einen Hund in Pension nimmt, wenn es mal nicht anders geht, weil jemand mal ins Krankenhaus muss, oder so diese Geschichten mit den Blutspenden, oder natürlich diese psychosoziale Auffangstation bei belastenden Situationen. Und es ist wirklich wichtig. Es ist wirklich wichtig. Und ich empfehle auch jedem, der das macht im Echteinsatz, dass er da Mechanismen schafft, wo seine Teams auffangen kann. Ja, das gilt nicht nur für die Hundeführer, das gilt auch für die Begleitpersonen. Die sind genauso wichtig. Die Begleitpersonen müssen genauso viel Kompetenz besitzen übers Trailen wie der Hundeführer selber. Ja, die sind Teil des Teams. Und das ist wichtig, dass man die alle mit einbezieht und es im Zweifel hier aufhängt. Ja.
Ja.
Und das funktioniert in der Gemeinschaft halt viel besser, solche Themen aufzuarbeiten wie alleine.
Ja, das hört sich bei euch auch irgendwie an wie große Familie.
Ja.
Zumindest kommt das so für mich rüber.
Ja, ist so. Wir fühlen uns als große Familie.
Ja.
Und da gibt's auch klare Regeln. Ja, da gibt's klare Regeln. Und es gibt nur eine klare Regel. Ja, es gibt nur eine klare Regel. Die heißt Wissen und Respekt.
Ja,
was wir von unseren Teams erwarten. Ja, einmal Wissen. Das heißt, jeder Hund hat das Recht auf einen sachkompetenten und fachkompetenten Hundehalter. Jeder Hund hat das Recht dazu, dass sich der Mensch dazu schlau macht, dass er sich weiterbildet, dass er sich weiterentwickelt. Das ist das eine, Wissen, und das andere Respekt, dass ich meinem Hund respektvoll begegne, aber dass ich auch meinem Mitmenschen respektvoll begegne. Diesen Grundsatz gibt's. Und der ist bei uns innerhalb des Vereins wichtig, aber das erwarten wir auch nach draußen hin. Ja, dass jeder, der von unseren Hundediensten, dass er sich auch draußen, wenn er auf der Gasserunde anderen Hundehaltern begegnet, dass er sich da auch entsprechend oder den Jogger begegnet, Fahrradfahrer begegnet, dass er sich da ebenfalls genauso respektvoll verhält, wie er das auch erwarten würde, wie man ihm begegnen sollte.
Ja, finde ich eine großartige Einstellung. Manfred, für allen Spaß für den Hund, aber auch Ernst für den Menschen. Wir lachen ja alle ganz gerne. Hast du vielleicht noch eine ganz kurze, lustige Anekdote für uns, was euch so passiert, wenn ihr Einsatztrails macht, Übungstrails oder wie auch immer?
Also,
gibt's ja was Lustiges?
Weiß, ob's lustig ist. Also, bei den Trainings passiert's natürlich schon mal, dass man, wenn man sich irgendwo versteckt, ja, meistens dann im Herbst, wenn es so ein bisschen dunkler ist, ne? Und es ist so vielleicht so ein bisschen neblig diesig, ne? Und irgendwo ist eine Versteckperson, die kauert sich irgendwo in der Ortschaft im Gebüsch, ne? Dann kann es schon mal sein, dass irgendwo Anwohner sich besorgt zeigt, ja, und vielleicht die Polizei sogar ruft, ja, weil ihm das verdächtig vorkommt oder runterkommt und sagt, Mensch, geht's Ihnen gut, ist was passiert, kann ich Ihnen helfen, darf ich Ihnen ein Tee anbieten oder sowas, ja. Das passiert in Versteckpersonen immer mal wieder, ja. Ich finde es schön, weil dann sieht man doch auch, dass Menschen noch auf andere achten.
Ja, das stimmt.
Und ich kann nur zwei Einsätze erzählen, das war fand ich ganz witzig. Trotz des ernsten Hintergrundes. Ja, wir hatten einmal eine Suche im Nachbarlandkreis. Die Dame, die vermisst war, die stammt aus der Stadt. Ich sage es jetzt nicht, weil wir sind hier sehr ländlich, sonst könnten wir es vielleicht nachvollziehen. Aber die stammt aus der Kleinstadt um die Ecke. Und die wohnt aber schon lange hier im Ruhrgebiet und hat dann irgendwann zu den Osterfeiertagen den Papa zu Hause besucht, der mittlerweile alleine war. Und die Dame hatte auch einen Hund, den hat sie mitgebracht, und sie war abends mit ihrem Vater in einem Gasthaus zum Essen. Und dann sind die nach Hause gegangen und die Tochter hat zum Vater gesagt, ich gehe schnell nochmal mit dem Hund ums Eck. Und der Vater ist auf dem Sofa eingeschlafen derweil. Dann ist er mitten in der Nacht aufgewacht und die Tochter war nicht da. Und das war auch so eine Gegend, die ein bisschen abseits war. Also da war nachts nichts los und er hat sich Sorgen gemacht. Ja, die Tochter hat gesagt, sie geht nur kurz noch mit dem Hund um den Block. Und Stunden später wacht er auf und sie ist nicht da. Hat nämlich gedacht, es ist was passiert. haben die Polizei angerufen, Polizei hat uns alarmiert und wir sind dann da, wir haben, wie man es halt immer macht, erstmal so ein bisschen Gespräch geführt, wie sieht sie aus, groß, lang, dick, dünn, was hat sie angehabt, gibt es Erkrankungen, also man macht so klassische Befragung natürlich, dass man sich ein Bild machen kann. Natürlich auch, was sie denn für einen Hund dabei hat, auch nicht ganz, ganz unwesentlich. Und da haben wir uns schon ein bisschen so dann gesagt, na, die hat bestimmt einen Schulfreund von früher getroffen, haben wir dann so für uns geduschelt.
Ja.
Und tatsächlich hat dann der Hund den Trail aufgenommen und ist getrailt bis zu dem Gasthaus, wo sie auch mit dem Vater essen war. Haben wir gesagt, oh, naja, wahrscheinlich hat er die Spur irgendwie rückwärts verfolgt, ne, blöd gelaufen. Und dann hat er über die Polizei den Wirt rausgeklingelt und der Wirt hat dann gesagt, nee, nee, doch, doch, die war da, die hat jemand getroffen, einen alten Schulkollegen, wie wir es vermutet hatten.
Ja.
Und die waren hingesessen, die haben ganz schön gebechert. Ja? Also der Alkohol schien reichlich geflossen zu sein. Und also okay, Gott sei Dank, ja, Erleichterung für uns. Ich sag mal, ist immer angespannt im Einsatz. Der Hund hat's richtig gemacht. Ja. So, dann haben wir den Hund nochmal angesetzt. Dann ist der Hund von dem Gasthaus weitergedreht zum Wohnhaus. Dann war es schon früh um 5. Und dann hat die Polizei hier den Wohnungseigentümer rausgeklingelt. Und dann sind die halt beim Schäferstündchen halt entdeckt worden. Ja. Die hat tatsächlich einen Schulfreund getroffen, waren die nochmal eingekehrt, der Alkohol hat ein bisschen enthemmt. Und ja, und dann war, ich sag mal, das nächtliche Dächtelmächtel dann doch durch die Polizeistreife dann relativ schnell beendet und die Nüchternheit ist eingekehrt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ich muss sagen, der Vater war maßlos erleichtert, ja. Also alles gut.
Ja, das
gut.
Kann ich mir vorstellen,
und,
ja.
Und natürlich ist man auch dann hier diskret und zieht sich dann zurück.
Ja, natürlich.
Ganz klar.
Und, ja gut, das sind so...
Wir haben noch eine zweite Anekdote, die vergesse ich auch nicht.
Ja.
Also war ein älterer Herr, der war auch vermisst in einem Pflegeheim. Und der war noch, der letzte Sichtungspunkt war am Friedhof. Und der Friedhofswärter kannte ihn und er war da am Grab seiner verstorbenen Frau.
Ja.
Und da hat sich dann die Spur verloren, er ist nicht mehr ins Pflegeheim zurückgekehrt. Und dann war es halt immer nachts, wieso ist er beim Abendessen dann vermisst worden, der Pflegeheimbewohner. Und dann waren wir da und es war ein Polizeihundeführer auch da vor Ort.
Mhm.
Und das war so zufällig, also was er aus der gleichen Gemeinde wie ich kam, also man kannte uns ein bisschen. Und da kam er zu mir und hat gesagt, also die in der Einsatzzentrale, die müssen ein bisschen blöd sein. Die schicken mich hier auf den Friedhof. Ich habe einen Leichenspürhund und der Hund wird mir hier verrückt.
Auf Feier.
Und trotz dieser vermeintlich makabren Situation mussten wir schon sehr lachen. Und wir haben dann gedreht und der Hund hat auch die Spur aufgenommen. Und das Ende vom Lied war, der Vermisste ist in Pflegeheim wieder zurück, aber der hat die Pflegeheime verwechselt, der war dann am anderen Pflegeheim gesessen und da war er dann im Foyer gesessen und hat sich dann gar nicht mehr ausgekannt. Also das sind manchmal so Situationen, trotz des ernsten Hintergrundes,
ja,
wo man einfach dann auch mal schmunzeln muss, schlicht und ergreifend. Und das ist auch, glaube ich, muss es auch erlaubt sein.
Ja, absolut. Okay. Manfred, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Und ich persönlich habe dein Buch sehr genossen. Das einzige Buch, das man über Mentoring lesen muss. Da habe ich viel gelesen von Kameradschaft, von Freundschaft, von Vertrauen, was ich jetzt auch von dir gelernt habe. Und ich kann also wirklich nur jedem das Buch ans Herz legen. Und dir wünsche ich ganz, ganz viele tolle Einsätze oder euch. Einsätze, über die ihr hinterher lachen könnt. Und dass die so ein bisschen das aufwiegen, was vielleicht nicht so schön ist. Also wie gesagt, danke, dass du für uns da warst. Für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich kann euch nur von Herzen alles, alles Liebe wünschen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
Mir auch. Sehr vielen Dank. Also, tschüss.
Ja, tschüss.
Der Podcast wurde unterstützt von Thomas. Die Tierliebhaber-Staubsauger entfernen Tierhaare, Flecken und Gerüche mit Aquatechnologie und Supersaugkraft. Mehr Infos auf thomas-germany.com. Tierisch gut. Der Podcast für alle, die Tiere lieben.